Jetzt kommt der Vortrag «Schizophrenie, ein Tsunami für Familie und Umgebung», gehalten an der Generalversammlung von der WASC Aargau am 10. April 2014. Herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Mit dieser grossen Erwartungshaltung ist immer schwierig, aber ich probiere dem gerecht zu werden. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dem heutigen Vortrag zum Thema Schizophrenie, ein Tsunami für Familie und Umgebung. Es ist dann darunter gestanden in der Einladung 60 Jahre Erfahrung mit Familientherapie bei Schizophrenie-Kranken und ihren Familien. Ist ganz klar, nicht ich habe die 60 Jahre Erfahrung. Ganz so alt bin ich doch noch nicht. Aber die Psychiatrie hat 60 Jahre Erfahrung. Und ich habe gedacht, ich würde Ihnen ganz kurz einen Überblick geben, wie das angefangen hat. Denn einer der Begründer ist mein Lehrer in Amerika und der hat wichtige Arbeit gemacht im Bereich Familientherapie bei Schizophrenie-Kranken. Und das war der Murray Bowen. Ich habe dann 3 Jahre gelernt. Der hat im 1955 hat er ganze Familie hospitalisiert am NIMH, das ist das National Institute of Mental Health. Er hat zuerst nur Mutter und Tochter oder Schizophrenie-Patienten hospitalisiert. Dann hat er den Vater dazu genommen an zweiter Stelle und dann hat er auch noch Geschwister dazu genommen. Und dann war die Aufgabe gewesen, mit dieser Familie zu arbeiten. Und er hat beobachtet, was da abläuft. Er ist auf die Idee gestoßen, weil er vorher in Topeka an der Menninger Foundation, an der Menninger Klinik, schizophrenie-kranke junge Erwachsene behandelt hat. Und wenn er sie übers Wochenende heimgeschickt hat, sind sie nachher ein bisschen verstört wieder zurückgekommen. Das klingt jetzt schlimm. Vielleicht klingt das nach Schuldzuweisung, aber es geht nicht um das, sondern es geht um das Verständnis von der Schizophrenie-Kranke. Und so hat er sich gesagt, da muss irgendetwas ablaufen in der Familie, wo ich nicht weiss, was das ist. Das muss ich studieren. Und dann hat er sich gesagt, Family as a Unit, das heisst Familie als eine Einheit, ein Ganzes, ein Organismus, der für sich selber funktioniert. Und ich muss schauen, wie der Organismus funktioniert. Und die Aufgabe beim Personal war, einfach beobachten, alles beschreiben mit ganz normalen Sprache und keine alten psychologischen Wörter verwenden. Denn die sind voll von Vorurteilen und Konzepten, die den Blick stören. Also die einem so wie Scheuklappen anlegen, dass man eigentlich nicht sieht, was abläuft. Das hat er gemacht, das ist von 1955 bis 1958 gelaufen. Und als ich das letzte Jahr in Amerika war, habe ich das Buch mitgenommen, und, wo das Ganze beschreibt. Und es ist sehr interessant für mich, wie man damals schon, wie er Sachen beobachtet hat mit anderen zusammen. Sie waren Sozialarbeiter, Psychiater, Assistenzärzte etc. Also ein riesen Staff, also ganz viele Leute, Personal. Und dann dachte ich, gut, das mache ich jetzt alles alleine. Und von dort hast du das im Fortschritt. Aber damals hat man das Ganze noch neu studiert. Seit ich mich entschieden habe dazu, Psychiatrie zu studieren, also Psychiatrie zu lernen, mich zu spezialisieren auf Psychiatrie, habe ich mich immer für das Thema Schizophrenie interessiert. Und aus diesem Grund bin ich nach Lausanne gegangen zum Professor Christian Müller. Und er hat damals, 1970, als einer gegolten von den Spezialisten in Behandlung von Schizophrenie-Kranken. Er hat keine Familientherapie gemacht, er war wahrscheinlich analytisch ausgebildet, er war noch von Bleuler ausgebildet in Zürich. Und er hat damals gesagt, das war von 1970 bis 1973, nein, das stimmt nicht, von 1971 bis 1972, hat er gesagt, man könne nur einen einzigen Schizophrenen können mit Therapie behandeln. Alles andere sei zu anstrengend und schwierig. Stimmt heute auch nicht mehr. Ich behandle sehr viele Patienten mit Schizophrenie-Kranken. Sie sind manchmal anstrengend, aber man kann sicher mehr als einen behandeln im Leben. Und das ist natürlich auch ein Fortschritt. Ich bin dann nach einem Jahr in Lausanne, habe ich 9 Monate Erfahrung gesammelt in der therapeutischen Gemeinschaft im Dingleton Hospital in Schottland, bei Maxwell Jones, der war schon nicht mehr dort, und habe dort so viel Werkzeug für die Sozialpsychiatrie gelernt. Das war die Zeit von der therapeutischen Gemeinschaften, die ähnlich läuft wie der Basaglia, das war in Italien. Wir hatten dort natürlich auch Schizophrenie-Patienten und mit denen geschafft, aber theoretisch hat es nicht so viele Konzepte gegeben, wie man da arbeiten soll. Nach Lausanne und Schottland bin ich dann auf Amerika gegangen, 1975, und bin 5 Jahre in Amerika geblieben. Ich habe zuerst am Staatsspital in Pontiac geschafft und auch dort bin ich interessiert an Schizophrenie-Krankheit und die zu behandeln, habe ich 3 junge Schizophreniker, so im Alter zwischen 17 und 20, sind alles Frauen gewesen. Und dann habe ich zu meinem Vorgesetzten, meinem leitenden Arzt gesagt, eigentlich sollte man doch hier Multiple Family Therapy machen, das heisst eine Mehrfamilientherapie mit den 3 Familien mit schizophrenie-kranken Töchtern. Das wäre etwas Ähnliches gewesen, wie was der Bowen an meinem Image gemacht hat. Er hat gesagt, ja, mach's. Und nachher habe ich gesagt, da brauche ich aber Hilfe. Dann ist er bei der ersten Sitzung, wo die gekommen sind, ist er mit ihnen gesessen. Und nachher hat er gesagt, ja, on your own, jetzt kannst du es selber weitermachen. Dann dachte ich, oh Schreck, ich habe ja gar keine Erfahrung, keine Theorie, nicht. Und dann habe ich mich dann umgeschaut nach einer Ausbildung in Familientherapie. Ich habe dann herausgefunden, dass das Ackermann-Institut, das in New York stationiert ist, dass die über das Wochenende einmal pro Monat Therapieausbildung anbieten und habe mich dort angemeldet. So habe ich dann Familientherapie gelernt von verschiedenen, also es hat verschiedene Dozenten gehabt. Und unter anderem ist an einem Weiterbildungskurs ist der Murray Bowen auch gekommen, mein späterer Lehrer. Und der hat dann da seine Theorie vorgeführt und ich habe gefunden, super, das gefällt mir. Das ist gut, das kann man brauchen. Und ich bin dann am Ende von dem Kurs zu ihm gegangen und habe gesagt, ich will gerne eine weitere Ausbildung machen in Familientherapie. Und worauf er gesagt hat, ja, wir bieten das Fellowship-Programm an für junge Ärzte. Das ist allerdings nicht an erster Stelle für Ausländer. Ich bin Ausländer. Aber ich könnte es mal probieren. Da habe ich mich beworben, gesagt, getan und ich bin angenommen worden. Und dann bin ich 1977 bin ich nach Washington D.C. gegangen und habe dann beim Murray Bowen das Fellowship-Programm angefangen. Er ist eben, wie gesagt, auch ein Spezialist in der Behandlung von Schizophrenie-Kranken, hat aber selber nicht mehr so viel Familie gehabt in Therapie, denn in einer allgemeinen Praxis hat man nicht so viel. Aber ich habe ihm gesagt, das würde mich interessieren. Und er hat mir dann sämtliche Familien, die Diagnose, also sämtliche Patienten, die Diagnose haben, Schizophrenie, hat er mir überwiesen. Es waren nicht so viele gewesen, also nicht mehr als 6 oder so. In den 3 Jahren, die ich dort war. Im 80 bin ich dann zurückgekehrt in die Schweiz, in Aargau, in meinem Heimatkanton, und habe hier im sozialpsychiatrischen Dienst als Oberärztin angefangen. Und in der Sozialpsychiatrie haben wir natürlich sehr viele Schizophrenie-Patienten gehabt. Und da konnte ich jetzt mein Handwerk anwenden, ausprobieren, üben, verbessern. Ich habe damals das Konzept entwickelt, man müsste eigentlich erst Psychotiker sofort speziell behandeln. Das heisst, man müsste erst Psychotiker gerade die Familie einbeziehen und mit der Familie arbeiten, damit man etwas verändern kann. Wenn ich Dienst hatte und junge Erstpsychotiker aufnehmen musste, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich sofort den Eltern angerufen und gesagt, ich würde gerne sie mal sehen und ich würde sie gerne beraten. Einige Eltern haben da mitgemacht und sind gerade einverstanden gewesen. Und eine Familie die kenne ich immer noch und ich sehe den Patienten ab und zu in Zürich im Restaurant. Er ist nicht mehr schizophrenie-krank und nimmt auch keine Medikamente. Auf jeden Fall habe ich das auch der Klinikleitung gesagt, aber das ist nicht auf so offene Ohren gestoßen. Ein Arzt hat sogar so eine blöde Bemerkung gemacht. Ja, es würde ja jeder da die jungen sechsigen Patientinnen behandeln. Also quasi, ich will das nur wegen ihm. Es war ein bisschen disqualifizierend gewesen. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Aber jetzt, nach 20 Jahren, also 20 Jahre später, ist es en vogue, Früherfassung und Frühbehandlung von Erstpsychotikern. Also damals hat man das noch nicht gehört, aber jetzt wird das gemacht. Es werden überall Abklärungsprogramme angeboten, an den Universitätskliniken, unter anderem auch in Königshagen. Jetzt Diagnose stellen ist eins, aber Behandlung ist das zweite. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Auf jeden Fall, ich habe mich nicht beeindrucken lassen. Ich habe weiter mit Schizophrenie-Familie geschafft und probiert, diesen Familien zu helfen. Ich habe dann im 1983, als ich schon, nein, ich war immer noch Oberärztin, habe ich gesagt, eigentlich müsste man eine Elternvereinigung gründen. Und damals haben wir das noch können. Wir haben die Diagnose rausgeholt, Schizophrenie, also in der Statistik, haben alle die Eltern angeschrieben und haben gesagt, wir würden eine Versammlung machen, weil wir eine Elternvereinigung gründen wollen. Es sind ungefähr 50 Leute gekommen, also Ehepaar und Einzelne, alles Angehörige von Schizophrenen, haben wir im SPD dann in Zahl uns getroffen. Und an einem Abend haben wir beschlossen, wir gründen einen Verein. Er hat damals noch nicht WASC geheißen, sondern EPK, also Elternvereinigung psychisch Kranken. Ich glaube, es war in 1983, aber wenn es irgendjemand besser weiss, muss man es sagen. Wir sind in Aargau und Basel-Land die Ersten gewesen, die so eine Vereinigung gegründet hat. Später sind dann immer mehr dazugekommen. Und wo es dann WASC Schweiz gegeben hat, haben wir beschlossen, wir würden unseren Namen ändern und auch von EPK auf WASC. Zwischendrin haben wir noch einen anderen Namen gehabt, aber der war nicht so glücklich gewesen. Die WASC, ich sage jetzt einfach WASC, die EPK, die hat sich auch zum Ziel gesetzt, ein Wohnheim oder eine WG für psychisch Kranke, also für Schizophrenie-Kranke in der Regel, zu gründen. Und das ist eine WG, die jetzt noch besteht, das ist der Guierweg in Aarau. Den haben wir gegründet, wir haben mit dem Verein, also mit dieser Stiftung, haben wir ein Haus gekauft und betreiben den Guierweg noch jetzt mit 15 Plätzen in Aarau, in der Pellion. Etwas weiteres, was damals entstanden ist, ist die begleitete Angehörigengruppe. Die ist entstanden aus der ersten Gruppe, die wir hier hatten. Also zuerst hat man gesagt, ja, ihr dürft euch selber treffen. Also es war so der Trend von der Selbsthilfegruppe. Und dann aber sind die Eltern bald einmal auf mich zugekommen und haben gesagt, das geht nicht so gut, wir möchten gerne eine professionelle Leitung. Dann habe ich gesagt, okay, ich helfe ihnen gerne. Und dann haben wir eine geleitete Angehörigengruppe gegründet. Das war wahrscheinlich noch im 1983. Ich habe dann überall Reklame gemacht für die begleiteten Angehörigengruppen. In der Klinik hat es eine Zeit lang eine gegeben, die geleitet worden ist von einer Sozialarbeiterin. Und jetzt gibt es, glaube ich, in der Klinik immer noch eine. Es gibt in Aarau eine. Im EPD Baden weiss ich nicht, aber ich habe immer noch geleitete Angehörigengruppe in Baden in meiner Praxis an der Nebenstrasse. Also die funktioniert immer noch. Das wäre so ein bisschen die Geschichte, wie die Familientherapie, also der Anfang von der Familientherapie in Amerika war und wie ich sie dann hier in Aargau weitergeführt habe. Es hat in Amerika noch andere Therapeuten gehabt, also Psychiater, die Familientherapie gemacht haben, wie der Don Jackson, der Haley hat glaube ich auch gemacht, der Whitaker, Lyman Winch, sind alles so Namen. Aber Familientherapie ist so bei den Akademikern in den 80er Jahren ein bisschen aus dem Trend gekommen. Und jetzt läuft in der Forschung, in der Psychiatrie, eigentlich nur noch Neuropsychiatrie und Psychopharmakologie. Und das Systemische, also Familientherapie, ist eher wieder vergessen worden, wird auch nicht mehr so viel angeboten und schon gar nicht für Therapeuten von schizophrenischen Krankheiten. Als ich damals im 80 zurückgekommen bin aus Amerika, war ein grosser Röhm und alle Familientherapieprogramme haben geboomt. Es war ein Trend, es war in, dass man Familientherapie lernt. Man sagt zum Teil auch Systemtherapie. Aber es ist nicht ausschließlich für Schizophrenie-Kranke verwendet worden, sondern eher auch für andere Kranken. Schizophrenie-Kranke ist natürlich eine schwierige Kranke und nicht alle Leute wollen sich an die Wand wenden. Soweit jetzt zu dem historischen Überblick. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Kernpunkte von meiner Theorie, die ich dann entwickelt habe im Laufe der Jahre, über die Entstehung der Schizophrenie-Kranke. Ich habe es in einem Buch zusammengefasst. Es ist eine Arbeit von über 17 Jahren. Ich habe immer wieder daran korrigiert. Ich habe immer noch weitere Sachen dazu getan. Und ich hoffe, das Buch kommt dieses Jahr noch raus im Rüegger Verlag. Das ist ein Verlag in Zürich. Der Titel ist noch nicht ganz fest. Ich bin noch ein bisschen am Nährweisen. Aber der Rüegger Verlag, das ist klar. Jetzt, wenn man die Familie anschaut, in dieser Schizophrenie-Krankheit vorkommt, dann kann man verschiedene Aspekte anschauen und ich nehme nur ein paar raus. Als erstes nehme ich den Kommunikationsstil raus. Und da hat auch der Haley und andere haben da, der Bainsnow, haben Arbeiten darüber gemacht. Und das Berühmte ist der Double-Bind-Kommunikation. Ich nehme an erster Stelle raus, in der Kommunikation von Familien mit Schizophrenie-Kranken trifft man oft einen sehr aktiven, interaktiven Kommunikationsstil wahr. Also viel reden, viel schnell reden, viel engagiert reden, viel emotional reden. Speziell von den Müttern. Das hat zum Teil den Müttern, sie lachen, das schlimme Wort eingetragen, die schizophrenogene Mutter von der Frieda von Reichmann. Ist natürlich nicht in Ordnung, darf man nicht sagen. Da könnte man genauso gut sagen, schizophrenogene Vater. Der macht genau das Gegenteil. Der redet nicht so viel. Der zieht sich eher zurück. Der meldet sich ab. Der sagt zum Teil, na, das ist nicht mehr meine Tochter. Wenn die sich so schlecht benimmt, dann tue ich die quasi enterben. Nein. Also, ja, dann ist sie einfach nicht mehr meine Tochter. Und das ist etwas, wo auch die Schizophrenie-Forscher schon damals in den 50er und 60er und 70er Jahren festgestellt haben, die sehr aktive Mutter und der eher zurückgezogene, passive Vater. Der Vater zieht sich zurück, häufig aus, ich sage jetzt, Konfliktscheu. Er will keinen Krach haben mit der Mutter. Er vertreibt das nicht so gut oder meint, das können er nicht aushalten. Und darum zieht er sich lieber zurück. In dem Sinn fehlt dann auch die Auseinandersetzung in der Pubertät zwischen Vater und Kind. Denn die Schizophrenie-Kranke tritt am häufigsten auf während der Pubertät. Da gibt es einen Peak. Sie kann auch noch auftreten, ein bisschen später, so im mittleren Alter und dann noch, wenn man ganz alt ist. Aber die häufigste Prävalenz, also der häufigste Krankheitsbeginn, ist in der Regel in der Pubertät. Und zur Pubertät gehört die Auseinandersetzung mit den Eltern, um sich ablösen zu können. Und wenn der Vater eben gar nicht vorhanden ist für die Ablösung, dann, ja, für den Ablösungskonflikt, dann kann man sich auch nicht richtig ablösen. Und meine Aufgabe ist dann, um die Väter reinzuholen, das ist nicht immer so einfach, dass sie sich auch zur Verfügung stellen für den Konflikt. Und die Komplementarität von aktiver Mutter und passivem Vater, die muss man umändern zu ein bisschen aktiverem Vater. Und dann kann Mutter auch ein bisschen passiver sein, sich mehr zurücknehmen. Was man auch sehr häufig antrifft, ist ein nicht gelöster Konflikt zwischen den Eltern. Also zwischen Mann und Frau, zwischen Vater und Mutter. Da hat man auch im Englischen Begriff dafür geprägt, die Pseudo-Einigkeit, Pseudo-Neutrality, also die Pseudo-Übereinstimmung. Und der Bowen hat den Begriff verwendet, emotional divorce, also emotionale Scheidung. Das heisst, sie leben noch zusammen, aber sie haben sich eigentlich nichts mehr zu sagen. Also sie gehen einander aus dem Weg. Sie weichen sich aus. Und das ist natürlich auch wieder die Konfliktscheu. Das schizophrenie-kranke Kind, oder bevor es schon schizophrenie-krank wird, spürt die Spannung zwischen den Eltern. Und kann sie aber nicht benennen, darf sie auch nicht benennen. Denn man darf ja keinen Konflikt haben. Das läuft oft bis zur Pubertät. Und dann, wenn einfach das Kind sich ablösen sollte und ja, Ablösungskonflikte hat, dann kommt das dann auf einmal vor. Und ich habe hier junge, noch nicht mal so junge Schizophrenie-Kranke, ich habe eine Tochter. Ihr sagt immer, ich will nicht dafür anheben, dass ihr nicht könnt miteinander kommunizieren könnt. Und du bist jetzt auf mich verrückt, sagt sie zum Vater, eigentlich müsstest du ja mit deiner Frau reden. Dann mit der hast du ein Problem. Sie hat an sich recht, aber ja, der Vater sagt, du bist nicht mehr meine Tochter. Und die Aufgabe des Therapeuten ist dann, den Konflikt anzugehen mit den Eltern, sodass das Kind frei wird. Ich habe hier, das kommt auch im Buch vor, dann gesagt, der besessene Diplomat, also der Patient ist auf eine Art ein verrückter Diplomat. Also er will eigentlich, oder die Patientin, es gilt für beide Geschlechter, will eigentlich vermitteln zwischen den Eltern, aber auf eine Art und Weise, die natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und da sage ich, der Familientherapeut muss die Diplomatenrolle übernehmen, um den Patienten zu freigeben. Wenn das funktioniert, hat der Patient dann wieder Möglichkeiten, um sich zu entwickeln. Ich sage das manchmal sogar zum Patienten oder zur Patientin. Ich übernehme jetzt die Aufgabe, quasi, ich stelle sie frei und sie haben dann Platz für ihr eigenes Leben, für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Patienten lassen sich aber die Rolle nicht so gerne nehmen. Also sie kommen dann in einen Konflikt mit mir, denn sie haben doch eine gewisse Machtstellung und haben nicht gern, wenn man ihnen die Rolle streitig macht. Und dann muss ich dann mit dem Patienten so ein bisschen kehren. Wenn es gut läuft, dann überlässt er es mir schlussendlich und übernimmt Verantwortung für seine eigene Entwicklung, für sein eigenes Leben. Wenn ich jetzt noch weitergehe, ich mache immer Genogramm von 3 Generationen, das heisst Vater, Mutter, Kinder und dann bei den Eltern, denen ihre Eltern und Geschwister. Das ist ein 3 Generationen Familiendiagramm oder Genogramm. Was ich hier feststelle, ist, dass viele von den Eltern, auch, also von den Eltern vom schizophrenie-kranken Kind, selber nicht ganz abgelöst sind von ihren Eltern. Das heisst, sie haben die Sachen mit übernommen, in ihr Leben, ihr Erwachsenenleben, wendet dann das an beim Kind und das funktioniert dann nicht so gut. Sagen wir, sie sind sehr gehorsam erzogen worden, haben ihrem Vater immer gefolgt, haben nie rebelliert, sind immer brave Söhne gewesen und jetzt haben sie wenigstens einen Sohn, der ganz blöd tut. Dann haben sie überhaupt kein Handwerk, um mit dem schwierig tuenden Sohn umzugehen und dann müssen sie eben ausweichen und weggehen. Und solche Väter muss ich dann den Rücken stärken und hilft es natürlich auch, sich nochmal, wenn die Grossväter vom Patienten noch leben, noch auseinanderzusetzen. Und im Augenblick, wo sie das lernen, sich mit ihren Eltern auseinanderzusetzen, also mit den Grosseltern vom Patienten, werden sie stärker und können dann auch bei den Teenager oder eben bei dem Patienten besser anstehen. Wenn ich sage Teenager, ich sage von den Schizophrenie-Patienten, es sind sie machen eine maligne Pubertät durch. Das heisst, sie haben eine bösartige Pubertät, eine kranke Pubertät. Sie benennt sich zum Teil wie Pubertierende, aber eben, sie haben noch so Krankheitszüge, sodass man dann sagt, ja, das ist einfach krank. Und dann tut man so entschuldigen. Und ich sage, das ist aber auch ein Teil von dieser Situation, die sie drin stecken. Und dann fragen mich Eltern häufig, was ist es? Kann er nicht oder will er nicht? Und dann sage ich, es ist beides. Aber an erster Stelle sage ich, er will nicht. Er verwendet dann schlussendlich auch seine Kranken zum Pubertieren. Dann hat er immer schön ein Schutzschild. Dann muss er sich nicht mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, auch nicht mit dem Vater auseinandersetzen. Dann kann er immer sagen, ich bin auch krank und darum kann ich das alles nicht. Aber ich wechsle ihn darauf, er will nicht, also er rebelliert. Da gibt es auch einen interessanten Satz aus der angelsächsischen Literatur. Da sagt man, in Familien mit Schizophrenie-Krankheit läuft das gängige Wort better mad than bad. Also lieber krank, und da sage ich und artig, also brav, als gesund und bösartig. Und das ist wieder das, es ist eine gewisse Konfliktscheu in diesen Familien. Sie sind so vorsichtig miteinander, sie sind an sich sehr lieb miteinander. Sie wollen niemandem weh machen. Und aus lauter Konfliktscheu heraus ist es dann akzeptabler, dass der Patient krank ist. Man hat gar nicht gern, dass er ein böser, ein frecher, ein unanständiger Teenager ist. Wenn ich noch weiter schaue, jetzt schaue ich wieder den Patienten an und die Patientin, dann sehe ich, dass die Schizophrenie-Krankheit entwickeln, die Patienten häufig fokussierte Kinder sind. Das heisst, es sind Kinder, die entweder zu einem wichtigen Zeitpunkt geboren worden sind oder eine ganz wichtige Eigenschaft haben. Und aus dieser speziellen Rolle heraus dann vom Familiensystem funktionalisiert worden sind. Das heisst, sie übernimmt eine Aufgabe innerhalb des Systems. Die Aufgabe ist natürlich nicht ausgesprochen, die ist nicht explizit, sondern die ist implizit. Und es gilt dann, die Aufgabe herauszufinden. Und man kann es eigentlich bei allen kann man die herausfinden, wenn man genügend danach sucht. Ich erinnere mich an eine Patientin, die habe ich mit ihrer, sie war ein uneheliches Kind, ich habe sie mit ihrer Großmutter zusammen gesehen und dann habe ich die Großmutter gefragt, und die Geschichte war, dass zu der Zeit, wo die Patientin geboren worden ist, sind drei Geschwister von der Mutter von dieser Patientin sind ums Leben gekommen, und zwar durch Unfall. Nicht genau am gleichen Tag, aber innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren. Dann habe ich die Großmutter gefragt, sie haben drei Kinder kurz nacheinander verloren. Wer hat sie, was hat sie über die schwere Trauer hinweggekommen? Was hat sie gemacht? Sie hat auf die Patientin gezeigt und hat gesagt, die Patientin war mein Trost gewesen. Sie ist mein Sonnenschein gewesen, sie hat mir darüber hinweggeholfen. Jetzt können Sie sich fragen, was für eine Wahnvorstellung die Patientin hatte. Sie hat gesagt, sie ist Jesus Christus, das Licht von der Welt. Sie muss der Menschheit Freude bringen. Und das war die Rolle, die sie im System hatte. Die Rolle war ihr in die Wiege gelegt, das ist ihr nicht so gesagt worden, aber das hat sie gespürt. Und Kinder sind ja sehr wahrnehmend emotional, die spüren das. Da gibt es sogar eine Studie von der Fromma Walsh, das ist auch eine Familientherapeutin nach Murray Bowen, glaube ich. Ich habe sie mal kennengelernt in Amerika, die hat in den 70er Jahren, glaube ich, die Studie gemacht. Und da hat sie Familien mit Schizophrenie-Kranken interviewt und ihr Genogramm angeschaut. Und dann hat sie herausgefunden, dass überdurchschnittlich viel die Grosseltern, sei es Grossvater, Grossmutter, mütterlicher oder väterlicherseits, oder sogar zwei Grosseltern gestorben sind, rund um die Geburt von dem Kind, das später Schizophrenie krank geworden ist. Das zeigt, wie die Kinder funktionalisiert worden sind, wie sie eine Rolle übernommen haben in der Familie. Ich sage dem größten Rolle. Andere Rolle, die sie übernehmen können, ist auch ein Trösterkind. Kinder, die nach dem Tod von einer älteren Geschwister geboren werden, das sind auch Trösterkinder und die werden auch eher emotional fokussiert. Müssen helfen, über das verstorbene ältere Geschwister hinweg trösten. Auch die trifft größere emotionale Belastung. Und das wäre eben ein Beispiel für ein funktionalisiertes Kind. Wir haben zum Beispiel im SPD zu unserer Zeit. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch dran. Jetzt, wenn man sich vorstellt, dass man so ein funktionalisiertes Kind hat, das eine wichtige Rolle spielt innerhalb der Familie, dann läuft alles wunderschön. Aber wenn das Kind in die Pubertät kommt, dann setzt sich so loslösen von der Familie. Im Augenblick, wo es sich loslösen sollte, dann würde theoretisch die Funktion für die Familie verloren gehen. Und das wird vom System wie nicht ganz toleriert. Und darum können sich solche Kinder, die so stark funktionalisiert sind, können sich auch nicht ablösen. Das heisst, sie können den Ablösungskonflikt nicht austragen, sie können sich nicht ablösen, sie müssen im Familiensystem erhalten bleiben. Das ist natürlich alles nicht willentlich. Das ist systemisch gedacht, das ist nicht bösartig, das funktioniert einfach so. Und wenn man sagt, Familie funktioniert als Einheit, dann kann man sich vorstellen, dass das so funktioniert. Und das ist dann wieder der Moment, wo die Schizophrenie ausbricht, wo eben dann der Patient maligne, also bösartige Pubertät entwickelt. So viel jetzt zum Familiensystem. Jetzt komme ich zur Symptomentwicklung. Im Vortrag, also in der Ankündigung vom Vortrag, heisst es ja Tsunami. Und jetzt probiere ich so ein bisschen auf die neuropsychologische Ebene zu gehen. Aber vorne dran auch wieder zuerst das Umfeld anderer. Also die Symptome von der Schizophrenie-Krankheit, die im Gehirn ja entstehen, die entstehen, also man diskutiert immer, man streitet immer, ist das jetzt alles familiär, ist alles genetisch, jetzt gerade sind wir immer wieder auf der genetischen Seite. Zur Zeit von der Familientherapieforschung hat man gesagt, es ist alles nur das Umfeld und nicht genetisch. Ich sage, es ist beides. Was typisch ist für die Gehirne von der Familie von Schizophrenie-Kranken ist, dass die ein Hirn haben, ein emotionales System, das sich sehr leicht aufschaukelt. Und ich bringe dann immer ein Hirnmodell, ich zeige es an meiner Faust. Ich habe das gelernt von einem Amerikaner. Und wenn ich hier so meine Faust zeige und sie mich auch so von der Seite, dann sind meine Finger, ist mein Grosshirn, wo ich denke, der Daumen ist das limbische System, das ist das emotionale Hirn. Und Knöchel da, das ist Stammhirn und das Kleinhirn, wo die Automatismen ablaufen, der Schlaf, die Motorik etc. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, es ist eine Familie, wo alle Hirne sich leicht aufschaukeln, dann schaukelt sich das auf im emotionalen System, also im limbischen System. Und da ja die Familie als Einheit funktioniert, wenn sie meint, es schlecht geht, geht es dem anderen auch schlecht. Wenn der eine ängstlich ist, wird der andere auch, dann geht es weiter, so wie eine Welle. Das limbische System, das emotionale System, hat es an sich, dass es sich leicht aufschaukeln kann. Das kann positiver Art sein, man kann leicht begeistern, man kann Freude zeigen, alle Leute anstecken mit der Begeisterung, aber auch die Angst kann sich aufschaukeln. Die Aggression kann sich auch schon aufschaukeln. Sämtliche Emotionen können sich leicht aufschaukeln. Jetzt, wenn wir wieder zum Schizophrenie-Patienten zurückgehen, wenn da das limbische System aufgeschaukelt ist, also das limbische System verhält sich ähnlich wie fluide Medien, also wie Luft oder Wasser. Wenn das emotionale System aufgeschaukelt wird, wenn sie sich noch gegenseitig aufschaukelt, dann gibt es, und jetzt kommt der Begriff, eine Monsterwelle oder ein Tsunami. Und der Tsunami, die Monsterwelle, vom limbischen System. Die geht Impuls auf ins kognitive System, also ins Denksystem. Und das wird überflutet. Gleich wie der Tsunami da die ganze Struktur überflutet hat. Und so bricht dann die kognitive Funktion zusammen. Es geht auch durch ab und darum können sie nicht mehr schlafen. Also sie sind ständig auf Wach. Hyper-Alertness oder Hypervigilität, also sie sind überwach. Man gibt dann Medikamente, die die Aufschaukelungsbewegung blockiert, also ein bisschen oben runterholt, und das sind Neuroleptika. Man kann Medikamente geben, man muss in der akuten Phase, mache ich auch, aber das System hinten dran ist immer noch, wo sich aufschaukelt. Und die Aufgabe des Familientherapeuten ist eher zu helfen, dass das Familiensystem mehr beruhigt wird, dass nicht mehr mitmacht bei dem Aufschaukelungsprozess, sodass sich alles beruhigt, dass auch der Patient sich beruhigen kann und dann wieder besser kann funktionieren. Man sagt, Familientherapie hat eine gleich gute Wirkung wie Neuroleptika, aber eine nachhaltigere Wirkung. Denn wenn die Familie gelernt hat, nicht mehr sich aufschaukeln zu lassen, kann sie das immer anwenden. Und das wirkt darüber hinaus, auch wenn die Familie nicht mehr in Therapie geht, während das Medikament nur so lange wirkt, wie man es gibt. Also das wäre das. Es gibt von Bern das Konzept, das kommt ursprünglich von Amerika, von Lauren Mosher, von der Soteria. Da hat man so gemacht, dass man Schizophrenie-Patienten in ein Haus gegeben hat, möglichst weniger Medikamente und zum Teil Laienbetreuer. Und die Idee war, möglichst reizarm, stressarme Umgebung. Und dann kommt der Schizophrenie-Patient, der völlig aufgeschaukelt ist, mit der Zeit auch langsam oben ab. Wenn Sie nochmal den Tsunami anschauen, also Tsunami könnte ja entstehen über Wellen mit sehr langer Wellenlänge. Wenn die übers Meer laufen, dann passiert da nichts. Die Schiffe, die drauf sind, gehen auf und ab. Wenn sie am Strand kommen, dann gehen sie raus und rein und raus und rein, bis die Welle, die Energie abgebaut ist. Wenn aber dort der Wand ist, wo die Welle aufhört, dann gibt es eine Springflut. Und dann gibt es eben die Verwerfungen. Und bei der Schizophrenie gibt es wirklich die Verwerfungen, sowohl im Hirn von dem Individuum, als auch in der Familie. Und darum haben wir ja gesagt, Tsunami innerhalb des Schizophrenie-Patienten und auch in der Familie. Jetzt die Verwerfungen, die emotionalen Monsterwellen passieren nicht nur in der Familie. Die stecken auch leicht an nach außen. Und so kommen dann die Familie zu einem und sagen, es muss unbedingt etwas passieren, jetzt geht es nicht mehr, es pressiert, etc. etc. Und da hat auch der Bauer bei dieser Familie, die er hospitalisiert hatte, bei Männer im Age, hat er gesagt, das Schwierigste war der Staff, also das Personal, zu instruieren, dass sie nicht mit aufgeschaukelt haben. Denn wenn die mitmachen bei dieser Aufschaukelungsbewegung, dann wird alles multipliziert und dann wird alles noch schlimmer und dann bringt man gar nicht an. Und die Familie hat er oft besser beruhigen als das Personal, denn die haben immer gemeint, sie müssen etwas machen. Und das ist etwas Schwierigste, was ich auch meinen Assistenzärzten beizubringen, dass man nicht mit agiert. Also man redet dann von Aktivismus. Man tut dann dem Patienten die Schuld in die Schuhe schieben und sagt, der manipuliert, der spielt es aus. Ja was, wir wollen das ausspielen. Und es ist echt etwas Schwieriges, denn wenn so ein Appell an uns ankommt, jetzt wollen wir sofort etwas machen, dann wird man mehr angesteckt von dieser Nervosität und dann macht man etwas. Und wenn man dann etwas macht, ist es meistens falsch und zu viel und man macht mit in dieser Monsterwelle und treibt die wieder an. Und das ist die grosse Kunst im Umgang mit diesen Schizophrenie-Kranken, dass man nicht mit agiert mit dieser Monsterwelle. Und das ist so weit gegangen, wenn ich Schizophrenie-Kranke anschauen in der Klinik. Ich habe mit denen so ganz normal geredet. Ich habe gefragt, was ihre Großmutter gemacht hat, etc. etc. Dann haben die Assistenzärzte, die mit mir anschauen mussten, haben gesagt, ich könnte keine Diagnose stellen. Ich merke nicht, dass die Schizophrenie-Krank sind. Dabei habe ich bewusst alles oben abgeholt, um ja nicht das Ganze noch mehr zu enervieren. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht mit denen. Denn sobald man ruhiger ist als der Patient ist, dann beruhigt sich der auch. Also wenn man in Kontakt ist mit einem aufgeschaukelten System und nur ein bisschen weniger unruhig ist, dann fährt das langsam auch oben runter. Hingegen, wenn man hektisch reagiert, dann geht es auf. Das wäre so ein bisschen der Begriff von dieser Monsterwelle. Jetzt müsste ich hier weiter schauen. Jetzt noch ein weiterer Punkt. Also man hat eine Familiengeschichte und man hat auch eine Lebensgeschichte. Und die Familiengeschichte, die ist verantwortlich für so ein bisschen eine chronische Belastung. Die mag man oft gerade noch tragen und niemand merkt etwas. Aber wenn eine zusätzliche Belastung dazukommt, dann verjagt das System. Und die zusätzlichen Belastungen, die bei diesen jungen Schizophrenen häufig dazukommen, das ist ein emotionaler Stress vor dem Ausbruch von der akuten Psychose. Der Stress, der emotionale Stress kann bedingt sein durch eine unglückliche Liebe, durch eine nicht eingestandene Homosexualität oder noch nicht klar orientiert sein, was man eigentlich will. Sie kann ausgelöst werden durch einen Konflikt mit Kolleginnen und Kollegen, also mit der Peer Group. Und sie kann auch ausgelöst werden über Berufsfindung. Also, dass man nicht richtig weiss, was will man eigentlich machen im Leben. Ich sage auch immer, Berufswahl und Partnerwahl sind von den wichtigsten Entscheidungen, die man im Leben muss treffen muss. Und man muss sie alleine treffen. Es kann einem niemand helfen. Also, in Indien, da werden die Partner von einem ausgewählt. Noch bei vielen Familien, da muss man sie nicht treffen. Bei jüdischen Familien zum Teil auch. Aber wir wohnen in einem Bereich, also in einem Kulturbereich, wo man selber muss wählen. Man muss selber wählen und selber dafür die Verantwortung tragen. Und das ist nicht für alle so einfach. Das habe ich oft angetroffen, unglückliche Liebesgeschichten, unglückliche Berufswahlen. Zum Teil Berufswahlen, die getroffen worden sind, weil die Eltern das gesagt haben. Man hat es eigentlich nur den Eltern recht machen, aber eigentlich ist es gar nicht der richtige Beruf. Aber man getraut sich auch nicht zu sagen, ich will das nicht, ich will etwas anderes. Und dann wird man lieber krank, als dass man zum Vater sagt, du hast mir einen falschen Vorschlag gemacht, ich will eigentlich etwas ganz anderes. Das gehört alles zur Ablösung. Weiterer Grund, und das ist lang geleugnet worden, ist auch der Konsum von Drogen, und zwar Haschisch, Cannabis. Ich treffe immer wieder junge Leute an, und das ist unterdessen auch akzeptiert, auch bei den Fachleuten, Cannabis kann eine Psychose auslösen. Es ist eine halluzinogene Droge und kann von dort her Wahrnehmungsstörungen machen, Angst machen. Ich hatte gerade vor kurzem einen Patienten, der ist nach Holland gegangen, hat dort Drogen konsumiert, also Haschisch konsumiert und hat absolut typische präpsychotische Symptome. Und das macht natürlich dann Angst. Lange Zeit hat man Haschisch, man hat gesagt, ja, nur schwache Drogen, weiche Drogen, Punkte, Schizophrenie auslösen, ist schlimmer als Heroin. Man redet jetzt trotzdem davon, dass man Haschisch legalisieren will in Teilkantonen in Amerika, machen sie es. Ich bin natürlich ganz dagegen, ich bin immer schon dagegen gewesen. Ich weiß nicht genau, was passiert. Ich meine, es ist eine falsche Botschaft, denn es kann wirklich Psychose auslösen. Und wenn man dann halt einmal eine Psychose gehabt hat, dann hat man Angst, man bekommt es wieder. Und wenn noch alle anderen Stressfaktoren dabei sind, dann kann es Haschisch nicht gegeben sein. In dem Augenblick, wo die Kognition zusammenbricht, das ist der akute psychotische Zustand, wenn dann der psychotische Zustand länger dauert, dann kommen andere Symptome rein, dann fällt sich der Patient meistens neu organisieren und dann organisiert er sich ein Denksystem, das man sogenannt paranoide Wahn nennt. Da organisiert er sich dann Vorstellungen über die Welt und was die anderen alles Böses gegen ihn wollen. Macht er sich paranoide Wahn, leitet er sich zurecht. Das kann ein Liebeswahn sein, das kann ein Verfolgungswahn sein. Das ist eigentlich ein Versuch, mit seinem Leben zurechtzukommen. Ich sage dem auch, das ist eine Anpassungsstrategie auf Meta-Ebene, also auf gedanklicher Ebene. Die Schizophrenen zeichnen sich einerseits dadurch aus, dass sie probieren, das Leben in den Griff zu bekommen, mit Denken, mit Studieren. Und wenn ich dann so eine akute Psychose vor mir habe, dann sage ich, sie können ihre Probleme nicht mit Denken lösen. Probieren geht über Studieren. Aber natürlich nicht haschisch probieren, sondern etwas Praktisches machen. Und dann probiere ich zum Teil, denen ganz konkret beizubringen. Sobald es da anfängt zu trillen und Angst und wie geht das weiter und werde ich wieder krank und kann ich jemals fertig studieren und weiss ich nicht was alles, sage ich stopp, muss sofort gestoppt werden, gehen Sie in die Praxis, machen Sie etwas. Machen Sie etwas Praktisches, machen Sie Sport, machen Sie einen Kuchen, putzen Sie Ihre Wohnung, irgendetwas Praktisches. Und das ist etwas, was man neuropsychologisch heutzutage auch weiss. Und es gibt die sogenannte Methode EMDR, das heisst Eye Movement Desensitization Reprogramming. Ich weiss nur eine Übung vormachen, da muss man mit dem Kopf den muss man still haben und die zwei Finger kann man so hin und her bewegen und mit den Augen muss man den Finger nachschauen. Im Augenblick, wo Sie das machen, können Sie zwar noch reden, kann noch weiter reden, denken können Sie nicht mehr. Und das ist genau das, was man ausschalten will. Man will die Paranoiden, ängstlichen, schnell davonlaufenden Gedanken will man ausschalten. Man will sie immer wieder von dem rausnehmen, damit sie hier im Hier und Jetzt wieder funktionieren. Etwas Ähnliches macht der Zen-Meister, wenn der Zen-Schüler seinen Meister fragt, was soll ich machen, um die höchste Erleuchtung erlangen. Dann sagt er, gang eine Tasse Tee machen, Teezeremonie. Gang vor das Haus wischen. Eine ganz praktische Arbeit. Also er schickt den jungen Schüler da in die Praxis, in die Motorik rein. Und das ist eine Weisheit, die man auch bei der Schizophrenie, bei den akuten Psychotikern anwenden kann. Aber sie müssen dann natürlich folgen. Ich erkläre oft auch, wie das Hirn funktioniert und sage, sie müssen in die Motorik haben, in die Praxis, aber nicht uns Grosshirn und im Zeug zueinander studieren, das bringt gar nicht. Noch schnell ein Wort zu den Neuroleptika. Das habe ich eigentlich schon gesagt. Neuroleptika, die greifen an zwischen dem limbischen System, also dem emotionalen System, und dem Grosshirn und tun das Ganze eben runterfahren. Jetzt, was ich auch der Umgebung noch muss sagen, also den Angehörigen wie den Professionellen, man darf auf die Schizophrenen keinen Druck aufsetzen, denn das macht emotionale Erregung und das erhöht dann wieder die Symptome. Und von dort her kommt ja auch die reizarme Umgebung von der Soteria, also von den Soteria-Programmen. Etwas, was die Schizophrenen auch machen, und darum habe ich auch gesagt, es ist eine Fluchtkrankheit. Also, wenn sie da so, wenn die Gedanken so schnell laufen, wenn sie Angst haben vor Druck, vor Kritik, vor allem Möglichen, dann flüchten sie. Sie rennen davon. Sie flüchten ins Bett, sie sind am Tag im Bett, in der Nacht auf, sie flüchten vor den Eltern, sie flüchten vor dem Personal, wenn wir sie bedrängen. Also, sie rennen schnell davon. Darum muss man sie mit ganz lockerer Hand anpacken, dass man sie führen kann. Und wieder zurück zur Monsterwelle und zur Turbulenzen. Ich bringe euch das Beispiel. Ich habe mal beim Warten auf das Flugzeug, also dass ich einsteigen ins Flugzeug, habe ich zwei Piloten miteinander können reden, also können zulassen bei einem Gespräch. Da hat der eine Pilot zum anderen gesagt, im Zweifelsfall, wenn man mit Turbulenzen reinkommt mit dem Flugzeug, muss man die Steuerung im Flugzeug übernehmen. Dann, wenn man steuert, hat man Tendenz, zu scharf zu steuern, übersteuern und dann geht man raus. Und das, alle, die einen Schleuderkurs gemacht haben, wissen das auch. Da sagt man auch, glatt ist, soll man das Steuer ganz locker in der Hand haben, denn sonst hat man Tendenz zum Übersteuern und dann kann man überhaupt nicht mehr steuern. Und ich denke, das kann man auch sagen bei den Schizophrenie-Patienten, man darf nicht übersteuern, man darf das Steuer von sich selber, und sie dürfen wir sowieso nicht stören, eigentlich muss man an erster Stelle sich im Griff haben, seine eigenen Emotionen auf und ab fahren und dann ruhig Kontakt aufnehmen. Aber ja, nicht wollen da rumsteuern am Patienten, sonst tut man garantiert übersteuern, er wehrt sich dagegen und die emotionalen Monsterwellen wird nur stärker. Das wären so ein paar Gedanken. Jetzt am Schluss sage ich euch, was zum Teil schon zwischen den Löffeln gesagt. Was macht man familientherapeutisch als erstes, wenn immer ich eine Schizophrenie-Familie angemeldet bekomme, muss ich mich selber beruhigen. Dass ich schön ruhig bin, Begrüßung ist wichtig. Ich sage da, you never have a second chance to make a first impression. Also beim ersten Kontakt muss man schon können ruhig überkommen und nicht, ruhig, was mache ich jetzt? Dann das Gefühl sofort, da haben sie kein Vertrauen. Man muss sich zuerst selber beruhigen, dann auf eine ruhige Art Kontakt aufnehmen und dann helfen, das System ein bisschen beruhigen. Dann müssen die Eltern lernen, ich sage jetzt, müssen lernen, also man muss den Eltern helfen. Also ich hoffe, sie haben das nicht schlimm, wenn ich das so sage. Es ist die Aufgabe des Therapeuten, den Eltern zu helfen, dass sie sich beruhigen können, also emotional, dass sie können von ihrem sogenannten kranken Kind oder maligne pubertierende Kind defokussieren. Ich frage dann auch die Eltern, wie viel am Tag denken sie an ihre kranke Tochter oder an ihren kranken Sohn? 99,9%, 99%, 98% und so. Und wenn erst wenn es unter 50% ist, wird es langsam besser. Also sie müssen quasi lernen, nicht mehr alles auf das Kind zu fokussieren. Ich probiere natürlich dann zu helfen, ihre partnerschaftlichen Konflikte anzugehen, eine Lösung zu führen. Manchmal ist das auch eine Scheidung, manchmal sind die Eltern auch schon geschieden. Aber in dieser Partnerschaftsspannung dort ein bisschen eine Lösung hineinzubringen. Und wenn ich sage, weg, also der Blick, der Fokus weg vom Patienten, dann nach dieser 3-Generationen-Familientherapie sagt man natürlich auch, den Fokus mehr auf sich selber richten, auf seine Pubertät und das, was man sich da noch nicht recht abgelöst hat von seinen eigenen Eltern, dort noch mal ein bisschen Arbeit machen. Wenn die Eltern noch leben, kann man mit denen reden. Wenn sie nicht mehr leben, dann schicke ich die Eltern Briefe schreiben. Also dann sage ich, sie müssen einen Brief an den Vater schreiben, sie müssen einen Brief an die Mutter schreiben. Und wir schauen dann so, was die Themen sind, die sie beschäftigen, die noch nicht gelöst sind. Und nur denken an die Eltern reicht nicht. Sobald man schreibt, wird man verbindlicher, man steht mehr für sich an, man nimmt im Brief eine Ich-Position, man muss auch den Vater und die Mutter anreden, nicht an beide Eltern gleichzeitig, sondern wirklich getrennt an Vater einen Brief an die Mutter. Und je nachdem muss man mehrere Briefe schreiben und ich begleite dann das ein bisschen. Das Ganze bewirkt, dass man sich kann ablösen von dem Paradigma, wo man gelernt hat bei den Eltern und wo jetzt beim Kind halt nicht mehr so erfolgreich sind, nicht so hilfreich, lernt man eher ablegen und etwas Neues zu entwickeln, wo in dieser Situation besser funktioniert. Das wäre das. Der Schizophrenie-Patient ist natürlich auch noch jemand. Der probiere ich ganz sachlich zu unterstützen in seiner persönlichen Entwicklung. Da gehört dazu Berufsfindung, Hobby, Beschäftigung, wenn es Probleme hat mit Sexualität oder Partner, also Freundschaft, dann schaut man das an. Also es sind dann so ganz praktische Sachen. Und es geht so weit, dass ich sogar für deine Leute Hilfestellen suche. Einfach damit sie quasi weiter können. Medikamente werden selbstverständlich angewendet. In der akuten Phase können die hilfreich sein, sind sogar sehr hilfreich, wirken zum Teil wie Wunder. Ich probiere den Patienten aber immer beizubringen, dass sie lernen, ihre Medikamente selber zu handhaben. Ich bin gar nicht eine Vertreterin davon, dass es immer nur der Arzt weiss, was gut für sie ist. Sie müssen lernen, die Tabletten selber zu handhaben. Wenn sie merken, es trüllt hier wieder, ich trülle wieder ein bisschen durch, dann dürfen sie die Dosis aufsetzen. Wenn sie das Gefühl haben, sie haben es jetzt im Griff, dürfen sie auch runtergehen. Und ich sage ihnen das. Und wenn ich sage, mal, ich akzeptiere, wenn es halt wieder einen Rückfall gibt, dann begleite ich sie auch. Wenn ich sage, nein, sie dürfen sie nie absetzen, dann setzen sie es meistens ab und kommen nicht mehr in die Stunde. Also kommen nicht mehr zur Therapie, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, dass sie es abgesetzt haben. Und das ist natürlich nicht das, was man will. Das ist nicht klassisch, aber da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Aus dem Grund bin ich auch gerne eine Vertreterin von Depotspritzen, denn das ist eine Bevormundung, dann sagt der Arzt, wann und wie und wie viel. Und der Patient kann gar nichts mehr dazu beisteuern. Also ich will eigentlich, dass der Patient lernt, seine Medikamente selber nehmen. Die Idee ist, dass sich dann der Patient mit seiner Persönlichkeitsentwicklung befassen kann, dass er nicht mehr muss als funktionalisiertes Kind oder nicht mehr so fest innerhalb der Familie funktionieren und so quasi seinen Weg kann gehen. Er kann sich dann loslösen und er kann sich möglichst auf eine gesunde Art mit den Eltern auseinandersetzen. Das wäre in kurzem so wie ein Tour d'horizon durch die Schizophrenie-Krankheit und wie wir sie behandeln. Und jetzt möchte ich Sie natürlich dazu auffordern, dass Sie mir Fragen stellen, dass Sie mir widersprechen, wenn Sie gar nicht einverstanden sind damit. Und dass Sie aus Ihrer Erfahrung aus Sachen beisteuern zu dem Abend. Wem darf ich das Wort geben? Ich möchte gerne noch ein bisschen Interaktion haben. Ja? Umgang mit Schuldgefühl. Ist das? Ja. Also lange Zeit hatte ich sehr Angst davor, den Eltern Schuldgefühl zu machen. Und habe dann wie immer probiert zu gehen. Und habe da so büselt und tänzelt und habe gewisse Sachen nicht gesagt. Und dann habe ich mir gesagt, ich bin ja selber auch Mutter, als Mutter hat man einweg immer Schuldgefühl, wenn etwas falsch geht. Dann sagt man zum Teil, wenn das Kind schlecht rauskommt, dann ist die Mutter die Schuld. Wenn das Kind gut rauskommt, dann ist der Vater die Schuld. So, ein gängiges Ding. Aber ich denke, die Väter haben auch Schuldgefühl. Nur zeigen sie sich nicht so fest oder sagen nicht so. Also ich probiere möglichst offen mit Schuldgefühl umzugehen. Und wenn Eltern dann das erwähnen, wenn wir anschauen können, ich frage sie danach und sie sagen es mir auch häufig, dann gehe ich oft eben die Generation darauf. Und dann sage ich, sie können ja nichts dafür, dass sie so und so und so aufgewachsen sind. Sie haben das und das und das miterlebt. So sind sie programmiert worden. Und darum reagiert sie halt jetzt so. Also das ist nichts Böses und das ist auch nicht böse gewollt, aber an dem tun wir jetzt ein bisschen verändern. Also wir könnten bis zu Adam und Eva zurückgehen und sagen, die sind schuld. Also Schuldursache in der vielen Generationen Familienbetrachtungsweise, die kann ewig zurückgehen. Und es geht nicht um Schuld. Überhaupt in der systemischen Therapie und ganz allgemein in der Psychiatrie, wir dürfen eigentlich nicht von Schuld reden, denn Schuld ist ein moralischer Begriff und man sagt auch, wir sind nicht Psychiater, wir müssen amoralisch sein. Das heisst nicht unmoralisch, das ist etwas anderes, sondern amoralisch. Das heisst, wir müssen auf eine Art wertfrei sein. Und das ist die Idee, dass man den Eltern probiert, wertfrei zu zeigen, eben Familie als eine Einheit und wenn der Vater so ist, ist die Mutter so und wenn der Grossvater so war, hat es halt die Auswirkung gehabt. Also, dass man all die Wirkungen miteinander anschaut, weiss, was herkommt, besser versteht und dann vielleicht auch innerlich etwas ändern kann. Hilft es oder hilft es nicht? Ich weiss es nicht. Ist eine Antwort darauf? Mal, da ist eine Frage. Ja. Also, ich habe den Hellinger selber, der ja ein bekannter Familiensteller ist, ungefähr dreimal persönlich auch beobachtet. Und es ist für mich als Familientherapeutin sehr, sehr interessant, sie zuzuschauen. Und es stimmt, er macht ähnliche Sachen, nur Er spricht es nicht an, er benennt es nicht, er ist sehr intuitiv und verändert dann Sachen. Und ich hatte eigene Patienten, die ins Familienstellen gegangen sind und denen hat das zum Teil viel gebracht. Beim reinen Familienstellen sagt man, man darf nachher nicht darüber reden, das, was gesagt wird im Familienstellen, das soll wirken. Die Patienten, die ich hatte, die haben trotzdem noch Unterstützung hinten dran gebraucht. Und dann habe ich das eingeflochten in meine Familientherapie und das ist eigentlich sehr gut gegangen. Also es hat gut zueinander gepasst. Und ich habe auch schon Leute ins Familienstellen geschickt, weil ich gefunden habe, das könnte den Knopf lösen. Und beim Familienstellen läuft es total auf emotionaler Ebene. Und bei meiner Therapie, also ich schicke die Leute heim, ihre Familie, dass sie sich dann so direkt auseinandersetzen. Und dann ist natürlich viel mehr Kognition dabei. Also man hat Einsicht, man redet darüber, es ist Erkenntnis dabei. Und beim Familienstellen ist emotionale Erkenntnis. Und das kombiniert ist eine interessante Sache. Das kann sich gut ergänzen. Ja, ja, Sie sehen es schon richtig. Bei Schizophrenie-Familie längt es nicht, meine ich. Da braucht es schon noch eine andere Begleitung. Aber es kann für die Eltern selber kann sehr hilfreich sein. Gerade um ihre Probleme mit ihren Herkunftsfamilien anzuschauen. Da kann man oft Knöpfe lösen. Ja? Also, wenn ich Familientherapie mache, mache ich das nicht mit Vater, Mutter und Kind präsent. Ich stelle eigentlich immer zuerst die Eltern alleine. Ich stelle sogar häufig die Eltern lange Zeit nur alleine. Wenn das Kind will kommen und wenn die Eltern unbedingt wollen, dass das Kind kommt, sehe ich das selbstverständlich auch. Manchmal teile ich dann auf, dass es Kindern eine andere Therapeutin gibt, rein aus technischen Gründen, also weil ich nicht so viel Zeit habe. Und weil ich natürlich viel Erfahrung habe in Familientherapie. Und dann arbeite ich mit den Eltern und eine Einzeltherapeut schafft mit dem Kind. Also erwachsenen Kind natürlich. Wenn die Eltern sagen, ja, der kommt nicht, oder wenn die Eltern sagen, der muss doch kommen, der ist krank, dann sage ich, wenn er etwas verändern will, ist es wichtig, dass man bei den Hauptfiguren anfängt und nicht beim schwächsten Glied. Und sie sind das stärkste Glied. Und ich wollte mit dem stärksten Glied arbeiten. Das schwächste Glied, also wenn es gut läuft mit den Eltern, dann kommt irgendeiner, der Patient kommt dann auch. Dann wird neugierig, was machen die eigentlich? Und das ist noch interessant. Und also Eltern von Schizophrenie-Kranken sind meistens sehr in Not. Es ist sehr anstrengend. Die emotionale Monsterwelle ist aufreibend, man kann nicht schlafen, man ist ständig damit beschäftigt. Es ist fürchterlich, also es ist sehr, sehr anstrengend. Von dort her sind sie bereit, Hilfe zu holen. Und von dort her sind sie auch bereit, zu kommen und Anweisungen entgegenzunehmen. Wenn sie mir dann sagen, aber der Patient muss doch eigentlich kommen, der ist ja eigentlich krank, dann sage ich, ich kann auch etwas bewirken, wenn sie kommen. Und viele Eltern akzeptieren das. Habe ich ein bisschen darauf geantwortet? Nein.
Ich arbeite als Beistände in einem Club und habe einen jungen Mann begleitet, wo die Familie alles rund um ihn macht, also Berufsfahren macht. Und ich sehe, wie man einen Schritt zwischen kann, wie ich siebenmal oder Jahre begleitet
habe. Das ist genau der Hyperaktivismus. Also solche Eltern könnten sie durchaus in die Angehörigengruppe schicken, zum Erdnachbaden. Und dann können sie ein einziges Mal kommen und dann erzählen sie ihre Geschichte und dann kann ich sie anleiten. Und dann hat es manche Eltern, die schon ein bisschen weiter sind, die schon ein bisschen erlegt haben, wie es geht. Und die sagen dann, ja, ja, so habe ich es auch gemacht, aber ich habe es lernen so und so. Also ich habe es lernen loslassen. Und jetzt geht es besser. Ich denke nicht mehr so viel an meine kranke Tochter oder meinen Sohn. Ich kann wieder ein Leben leben. Und im Augenblick, dass sie nicht mehr so fokussiert sind auf das Kind, gibt es viel Platz, Schnaufraum, dass das Kind sich entwickeln kann. Sie dürfen sie gerne die Angehörigengruppe schicken. Und man muss, ja, es ist auf meiner Webseite. Und die Webseite heisst ganglion.ch. Haben Sie etwas zum Schreiben? Ich kann jetzt hier nicht. Ja, im Faltblatt ist drinnen, sind alle Angehörigengruppen drinnen. Und sie wird nicht einmal mehr so fest gesucht, die Angehörigengruppe. Offensichtlich weiss man es nicht. Oder ja, es hat andere Sachen, viel Angebot. Also, so Eltern könnten sie unbedingt dort anschicken. Ich kann jetzt natürlich eine Reklame machen für unsere Institution. Haben Sie den Guggenweg schon probiert?
Nein.
Also, probieren Sie mal. Es hat natürlich auch eine Warteliste. Ursprünglich haben wir die Institution gegründet, um dann quasi 2 Jahre Rehabilitation zu machen und dann gehen sie raus. Aber wir haben sehr viele Langzeitpatienten und sie nennen auch Langzeitpatienten. Und dort haben sie nur 15 Patienten. Es ist sehr viel familiärer, die wohnen auf 2 Stück im Familienhaus, also Doppelfamilienhaus, und es hat auch noch eine WG in der Tegelrunde. Also, sollen doch das mal anschauen. Es ist sicher persönlicher als im Morimoth. Und es kommt jetzt dann wieder ein Jahresbericht raus. Sie können ja mal den Jahresbericht anfordern und anschauen. Sie können es auch mal mit dem anschauen. Ja? Okay. Da hinten ist eine Frage. Ich habe nicht ganz alle verstanden am Schluss. Aha, ja, ja. Ja, also eben, die Familienstelle ist ja sehr bekannt worden über den Bert Hellinger. Der Bert Hellinger kommt aus der christlichen Religion. Er hat in Südafrika Priesterschüler instruiert, hat dann Schreitherapie nach Janov oder wie das heißt, gelernt und hat dann das Familienstellen entwickelt. Das heisst, in Amerika hat es schon so eine Schule gegeben, das hat, wie hat es gesagt, strukturelle Therapie oder was hat es geheißen. Ich habe das selber auch gemacht in Amerika, mit Familie und mit Institutionen. Im Ansatz von Bert Hellinger kommt die Konfliktlösung von Vergehen und eben Verneigen. Ich sage, es geht manchmal auch ein bisschen zu schnell zur Versöhnung. Und ich sage, Konflikte können nicht einfach gelöst werden über Verneigen und Versöhnen. Ich sage eher, zuerst muss die Wut, die Aggression, muss dürfen ausgesprochen werden. Wenn die Wut in Wort formuliert ist, dann kann nachher die Trauer kommen, dass man etwas nicht gehabt hat, etwas verpasst hat, dass die Eltern etwas schlecht gemacht haben mit einem. Und die Trauer, die ermöglicht einem dann Tränen und dann das Loslassen. Und beim Verneigen geht man gerade zum Loslassen. Da überspringt man die anderen Stufen. Und das geht bei schwierigen Konflikten nicht. Was nicht gut ist und wo der Hellinger schon wieder recht hat, also ich arbeite mit vielen Leuten, mit ihren 3 Generationen, auch mit Therapeuten, wenn die ihren Eltern gegenüber eine Haltung haben, ja, so ein bisschen lächerlich machen. Also, ich nehme meinen Vater nicht ganz ernst. Der war so schwach, den nehme ich nicht ernst. Und da muss man dann sagen, man muss sich nochmal verneigen. Das ist eigentlich, solange sie ihren Vater nicht ernst nehmen, können sie sich auch nicht mit ihm auseinandersetzen und können sich auch nicht ablösen. Und das leuchtet dann an mich sie. Und dann bringe ich sie dazu, dass sie Auge-zu-Auge-Position einnehmen, auseinandersetzen und nicht einfach können schleifen und sagen, ja, du, so quasi disqualifizieren. Und erst dann kommt es verneigen. Aber wenn man von Auge zu Auge dann, oder auch wenn der Vater schon gestorben ist, trotzdem sich auf erwachsener Ebene mit ihm auseinandersetzt, dann nimmt man eine bessere Position für sich ein, man schätzt sich besser auseinander und dann kann man sich dann verneigen. Und diese Leute machen das noch am Sterbebett für einen Enten, dass sie nochmal Kontakt aufnehmen und irgendwie den Vater finden und dann auch den älteren Teil können würdigen. Macht das so Sinn? Sehen Sie es auch so? Da sind wir nicht einig gewesen, wenn es nicht stimmt. Ja, sie gehen zu schnell, die gehen zu schnell zu der Versöhnung. Ja. Und die Wut ist manchmal wichtig. Die muss auch ausgedrückt werden. Ja? Also wenn ein schizophrener Stimme gehört? Ja. Ja. Also, ich habe mich lange damit befasst, was ist eigentlich das mit diesen Stimmen hören, wie entsteht das, was bedeutet. Wo ich noch in Basel beim Kielholz Psychiatrie gelernt habe, es heisst, das kann man alles disqualifizieren, ist Nonsens, braucht man nicht, versteht man nicht. Unterdessen sage ich, es hat immer eine Bedeutung. Ich probiere sie natürlich zu enträtseln, ich probiere zu schauen, wie passen sie in die Geschichte von denen rein. Und so einfach gesagt, sind es oft wie Metaphern. Ich sage, ich habe einen Patienten, wenn der da so Stimmen hört, dann sage ich, ich schaue natürlich an, wie seine Geschichte ist, dann sage ich, das ist ein laut gewordenes schlechtes Gewissen. Also sind meistens projizierte eigene Gedanken auf andere Leute oder eben da auf die Stimmen. Also sie übernehmen auf eine Art nicht Eigenverantwortung. Aber es ist manchmal noch kompliziert zu herausfinden. Sind wie Metaphern oder Vexierbilder. Man braucht eine Zeit, bis wir herausfinden, was eigentlich Bedeutung ist. So mache ich es. Wie? Ja, das ist in Ordnung. Ja. Was man nicht soll machen, einfach gerade dagegen reden, das ist falsch, das stimmt nicht, das ist fantasiert. Dann fühlen sie sich zurückgestoßen, dann sagen sie es einem nicht mehr. Ich probiere so ein bisschen einzusteigen, aber dann zu fragen, was hat es denn für Bildung, warum gerade das? Ich frage, ist es ein Mann oder eine Frauenstimme? Was sagt er? Und macht es in der Angst oder tut es in der Aufhellen? Ich hatte eine Patientin, die war unglücklich verheiratet. Und wenn es ihr schlecht gegangen ist, hat sie sich immer unterhalten mit einem Filmschauspieler. Und hat sie eine Stimme gehört? Hat er natürlich gut getan. Also dort ist so Stimmen hören an mich selbst Ersatz für sozialen Kontakt. Und oft leben ja die sehr isoliert, keinen Kontakt mehr. Gerade heute habe ich mit ihm geredet, wenn der rausgeht, dann denkt er, an der Kasse wird wegen ihm angesagt, also sogenannte Bezugsideen, weil er so nicht gewöhnt ist zu interagieren. Also in dem autistischen Leben, aus dem autistischen Leben aus, fantasiert man dann alles Mögliche und unterhaltet sich so. Das ist ein bisschen eine Antwort drauf. Also hören Sie und probieren sich irgendeinen Wein daraus zu machen und getrauen sich auch weiterzufragen. Als ob Sie einen Roman würden lesen oder ein Märchen und sagen, ich verstand nicht ganz, wie ist denn das und wie ist denn das. Also Sie steigen dann ein bisschen ein in die da Realität, also eben nicht Realität auf Meta-Ebene, in die Pseudo-Realität. Also, noch zwei Fragen. Dort hinten. Habe ich verstanden? Jetzt muss mir jemand helfen.
Was ist das Töpferhaus sein?
Nein, das ist nicht das Töpferhaus, das ist der Gujerweg. Das Töpferhaus ist eine andere Institution, die haben auch Schizophrenie-Patienten. Aber der Gujerweg, der ist unten im Telly. Und das ist eben die Institution, die damals die Wask ins Leben gerufen hat. Und wir sind klein geblieben, wir sind nicht gross geworden, wir haben eben nur 15 Plätze. Und familiär. Im Haus selber nicht. Aber sie arbeiten mit dem Töpferhaus zusammen. Und man kann ins Töpferhaus, in Trinamo oder sonst irgendjemand in die Beschäftigung gehen. Also man hilft den Leuten dann auch, etwas zu suchen. Man will schon auch, dass sie eine Tagesstruktur haben, aber man macht es nicht im Haus selber. Nur sporadisch, wenn man irgendeinen Kasten streicht oder den Garten verschönert oder so. Mo, da ist noch eine Frage. Also es wird gefragt, ich habe gesagt, nach guter Schule hört quasi natürlicherweise nach 3 Monaten auf. Man sagt auch, man hat Depression, also das ist so eine Regel. Wenn man nicht stört und nicht wieder die Monsterwelle aufschaukelt, dann ebbt er langsam aus und dann wird es ruhig. Wie geht es dann weiter, fragt sie. Ja, kommt eine Depression. Häufig kommt eine postpsychotische Depression. Dann, in dem akuten Schub macht man alles Mögliche verkehrt. Man ist schon verrückt, man spinnt, man hat durchgedrückt, im wahrsten Sinne des Wortes, also ja, da das limbische System drückt ein bisschen durch. Und dann geniert man sich dafür. Man hat vielleicht auch Geschirr verschlagen, wenn man noch manisch war, hat man alles Mögliche, ja, Beziehungen kaputt gemacht und so weiter. Und dann sieht man auf einmal, oh je, was habe ich gemacht? Dann kann man Antidepressiva geben. Ich persönlich mache das nicht so gern. Ich probiere eher, sie halt im Leben zu begleiten und ins Leben raus zu begleiten, dass sie ihren Lebensweg unter die Füße nimmt. Also ich probiere eher einfach zu coachen, als dann gerade wieder eine Gegenaktion. Ist das eine Antwort darauf?
Also kann
der auch ja, der Suizid tritt, also da gibt es auch wieder Untersuchungen, der Suizid tritt in der Regel nicht auf, wenn eine akute Depression ist oder wie stark die Depression ist, sondern wenn man sich fallen gelassen fühlt. Und wenn Schizophrenie-Patienten merken, die haben mich aufgegeben, dann kann ein Suizid passieren. Und es gibt schon einige Schizophrenie-Patienten, die Suizid machen. Sie machen manchmal auch oder häufig Suizid so aus der Haltung und sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte den Tsunami, den Sturm da im Kopf nicht mehr aus. Es ist so unerträglich. Ich muss es das einfach weghaben. Und dann ist es manchmal gefährlich, also dass sie sich als Leben nennen. Es ist häufig nicht so ein geplanter Suizid wie die wirklich Depressiven, sondern mehr impulsiv und zum einfach alles wegmachen. Aber schon auch, wenn sie aufgeben werden, von den Angehörigen und von der Fachleute. Aber häufig haben die Eltern sehr Angst vor dem Suizid. Und ich probiere sie eher zu beruhigen. Solange die Beziehung behalten zum Patienten, solange etwas läuft, ist die Gefahr nicht so groß. Aber klar, man kann sich immer enttäuschen. 2 Fragen. Okay, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für das aktive Mitmachen.
Und ich mache nochmal aufmerksam auf mein Buch, das vielleicht noch von der Sommerferien rauskommt. Wir werden es etwas weitergeben und dann können Sie es dann dort abstellen oder gerade direkt beim Brüggerverband. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.